Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
Heute aus dem Geißbockheim, der Podcast von Sky über den ersten FC Köln. Wir sind wieder zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Community. Während der Länderspielpause haben wir mal auch kurz pausiert, haben uns über die Nationalspieler geärgert, gewundert, an denen erfreut, wie auch immer. Jetzt schauen wir auf den ersten FC Köln ganz konkret. Mit natürlich Marlon, schön, dass du da bist.
Servus.
Und mit, da freuen wir uns beide drauf, Marlon, Marc Merten, der
Guten Tag.
Schon am frühen Dienstag, da nehmen wir jetzt gerade auf, die Zeit für uns gefunden hat. Respekt dafür, ist seit über einem Jahrzehnt Moderator des Geißblock, deswegen immer mit beiden Ohren, mit beiden Augen, mit allen Sinnen beim ersten FC Köln mit zugegen, auch so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen und natürlich ganz klar aufs Feld, wie zum Beispiel jetzt am Wochenende bei Eintracht Frankfurt. Das Spiel deines FC hast du gesehen und hast einen Punktgewinn für dich, für euch verbuchen können, der dir gefallen hat? Oder wie ist deine Gemütslage?
Ja, ich glaube, dass der FC sehr gut leben kann mit dem Punkt. Also das ist mit Sicherheit jetzt mal zwar kein großer Fortschritt gewesen, aber wenn man auf die Tabelle schaut, wenn man auf die Tabelle schaut, dann ist das wirklich ein wichtiges Momentum gewesen, dass du da nach einem 0-2 noch zurückgekommen bist und jetzt mit einem guten Gefühl in die beiden Endspiele gehen kannst gegen Bremen und Pauli. Ich glaube, das war so quasi, dieses Spiel in Frankfurt war die Vorgeschichte zu dem, was jetzt alle wissen, dass das die überlebenswichtigen Spiele sind. Und wenn du dann mit einem neuen Trainer nach einem 0-2 zurückkommst bei einer starken Mannschaft, dann kannst du Mut mitnehmen, dann kannst du Hoffnung mitnehmen, dann kannst du ein gutes Gefühl da mitnehmen. Deswegen glaube ich, dass das Momentum vielleicht tatsächlich jetzt für den FC sprechen könnte. Aber das haben wir schon häufiger gesagt in dieser Saison.
Ja, Marlon, Marc hat ja schon fast alles gesagt. Es war ein Punktgewinn natürlich, weil es ein Spiel war, das du nach 0-2 nicht verloren hast. Das in der Fremde in Frankfurt muss man eben auch erstmal so machen. Das ist alles ganz toll. Was natürlich weniger toll ist, dass du dir so richtig Druck nicht hast nehmen können. Es wird eben dieses maximale Endspiel gegen Bremen. Ich glaube, wer das verliert, egal ob der FC oder Werder, hat ein richtiges Problem. Wer das gewinnt, ist mit anderthalb Beinen durch. Das ist jetzt meine Prognose. Was aber auch ganz klar unterm Strich steht, 19 Spiele, 2 Siege. Ist halt jetzt auch weiterhin eine richtig unschöne Bilanz. Was natürlich gut ist, so richtig hat keiner punkten können im Keller. Also über Heidenheim brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Wir brauchen nicht darüber sprechen, dass Wolfsburg auch nicht aus der Spur kommt. Also ich glaube, das Thema ist so ein Stück weit auch erledigt, habe ich das Gefühl. Wolfsburg, Hacking-Effekt, keine Ahnung, ob es jemals einen gab, aber der scheint, wenn es ihn gab, schon weg zu sein. St. Pauli auch nur mit einem Punkt nach Führung. Also insofern für den FC jetzt kein Spieltag, wo Schlimmeres passiert ist.
Ja, sehe ich genauso. Also erstmal schön, Cedric, Podcast lebt ja von seiner Echtheit, dass du beim ersten FC Bocholt gerade im Büro sitzt und dir einen Kaffee hast bringen lassen von der Sekretärin.
Das finde ich toll, muss ich sagen. Ja, ist richtig. Ist richtig. Und wenn wir noch so ein bisschen warten, kommt auch gleich noch Didi Schacht und Olaf Thon rein.
Ja, guck mal.
Die kann ich dann direkt mal fragen, ob es das Duell Schalke gegen Köln nächste Saison gibt.
Siehst du?
Aber nicht in welcher Liga.
Siehst du, das darf nicht unerwähnt bleiben, finde ich. Aber danke für die Einleitung. Und wie gesagt, ich kann mich Marc da eigentlich nur anschließen. Ne? Wir haben schon oft hier gesessen, auch in dieser Saison, in diesem Podcast und gesagt, ach, das sah ja alles ganz gut aus und es gibt ja irgendwie Hoffnung und die sind wiedergekommen und schön, dass sie am Ende nicht verloren haben. Aber du hast auch gerade gesagt, Cedric, sie haben wieder nicht gewonnen. Ne? Das ist auf der einen Seite natürlich nach wie vor schade und ich will nicht sagen zu wenig, weil einen Punkt in Frankfurt zu holen ist ehrlich gesagt eigentlich richtig gut. Und gerade in der Situation, wenn du 0-2 hinten liegst, glaube ich, dann sollte dir das schon Push geben. Und für René Wagner war es, glaube ich, auch wichtig, dieses Spiel nicht gleich zum Einstieg zu verlieren, um auch ja gut reinzukommen. Ne? Damit die Mannschaft auch irgendwie ein einigermaßen gutes Gefühl bekommt, mit dem Interimstrainer, neuen Trainer, Schrägstrich, aus diesem Spiel rauszugehen. Insofern, am Ende, ja, ist ein Punkt im, kann ein Punkt im Abstiegskampf immer Gold wert sein, aber diese vielen Spiele, die du jetzt nicht gewonnen hast, die machen einem natürlich trotzdem Bauchschmerzen. Das hast du halt irgendwie im Kopf. Und ich glaube, dass, selbst wenn die Spieler immer sagen, ja, das interessiert uns nicht und die Statistiken sind völlig egal, du hast einfach im Kopf, dass du so viele Spiele nicht gewonnen hast. Und ich glaube, wenn du jetzt in so ein Heimspiel gehst, boah, so ein Spiel dann auch noch, ne, wo es um alles geht, du hast es ja gerade anmoderiert, das ist ja wie ein kleines Endspiel, boah, da hast du echt schon viel Druck auf dem Kessel, ich freue mich aber drauf, das sind die geilsten Spiele, ja, völlig egal, ob oben oder unten in der Tabelle, ja, und da muss der FC jetzt endlich einfach mal einen ziehen, aber ich bin guter Dinge, auch mit der einen oder anderen Entscheidung, Umstellung, Kaminski und Co., ne, da reden wir ja gleich, glaube ich, noch drüber, dass der FC das tatsächlich gegen Werder wuppen wird.
Ja, ja, das ist vielleicht so hinten raus nochmal das Thema, der Vorausblick aufs kommende 6-Punkte-Spiel. Aber Merk, warum sag ich, ich mache immer so eine Kombination aus seinem Vor- und Nachnamen. Furchtbar, das liegt an der frühen Uhrzeit, im Vorgespräch gesagt.
Den Merz, ich kenne nur den Merz, das ist ein türkischer Vorname. Aber
ja, ja, so heißt einer meiner Ärzte. Nee, aber wir hatten schon vorhin gesagt im Vorgespräch, dass diese Uhrzeit eigentlich nichts für uns ist. Ne? Wir haben den Job ja alle gewählt, um nicht schon irgendwie, keine Ahnung, wie ich heute, um 6 Uhr doch was aufzustehen. Aber gut, so ist es, da wollen wir nicht klagen. Nein, alles fein. Marc, wie siehst du das generell, dass eben der Trainer hat sein Handtuch werfen müssen und der Co-Trainer aber geblieben ist? Vielmehr geht es mir darum, geht mir jetzt gar nicht um Kwasniok, das haben wir schon rauf und runter diskutiert die letzten Wochen. Es geht mir darum, dass der neue Chefcoach, der starke Mann an der Linie, jetzt der Co-Trainer ist, weil viele sagen, und dem Argument kann ich auch was abgewinnen, naja gut, der hat die Situation, in der der Verein jetzt ja ist, mit zu verantworten. Also was soll sich denn jetzt großartig bessern? Das ist ja jetzt nicht irgendwie der Gamechanger, das ist jetzt nicht irgendwie der neue Impuls im Abstiegskampf, weil der war ja vorher auch schon da. Wie siehst du das?
Letztendlich ist das natürlich auch eine Frage, die sich zu der sich René Wagner auch schon mal geäußert hat vor dem Spiel, dass er gesagt hat, ich kann mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, es war alles schlecht, denn ich war ja Teil davon. Also der ist sich dessen schon bewusst, aber ich glaube, was bei ihm oder in der Konstellation ja generell die Frage ist, es ist ja nicht unerhört, dass ein Co-Trainer dann mal übernimmt, wenn der Cheftrainer gehen muss. Die Frage ist ja immer, welche Rolle er vorher eingenommen hat, welche Freiheiten er hatte in dem im Innenverhältnis, was er machen durfte. Ich glaube, dass Lukas Kwasniok, so wie ich ihn kennengelernt habe, zusammen mit Frank Kaspari, das war ja ein Duo, das nach Köln gekommen ist, dass die schon sehr klar die Linie vorgegeben haben und dass René Wagner von außen mit dazugeholt wurde. Spannend finde ich, dass beim FC Thomas Kessler ihn schon länger im Blick hat und gesagt hat, der hätte unter Umständen sogar schon im Sommer 25 das Potenzial haben können, Cheftrainer zu werden. Man hat dann aber gesagt, wir können nicht nach einem Aufstieg einen komplett unerfahrenen Co-Trainer zu einem Cheftrainer befördern. Man hat ihn geholt, aber perspektivisch wollen man es vielleicht mal irgendwann mal mit ihm ausprobieren wollte. Und jetzt hat man die Chance und ich finde, dann kann man das auch machen, vor allem, und das ist für mich einer der ganz, ganz wichtigen Momente, weil er in der Mannschaft sehr angesehen ist, sehr beliebt ist, eine große Nähe hat zu den Spielern. Und nehmen wir jetzt mal den fast doppelt so alten Friedhelm Funkel. Was macht denn Friedhelm Funkel, wenn er irgendwo hinkommt als Retter? Der nimmt die Spieler in den Arm, der ist nett zu denen, der gibt denen ein gutes Gefühl, sagt, Jungs, ihr könnt das, chillt mal. So, und ich glaube, dass das jetzt auf diese Art und Weise der Versuch ist. Man sieht, eigentlich ist nicht alles schlecht. Man gewinnt nur viele Fußballspiele nicht, obwohl man eigentlich ganz gute Leistungen bringt. Und jetzt versucht man es auf der menschlichen Schiene mit einem minimal anderen fußballerischen Ansatz. Aber so viel ist ja auch nicht anders. Reden wir bestimmt ja auch gleich drüber. Ich glaube, ja, man versucht es auf diese menschliche Schiene, da einen anderen Typen reinzubringen, von dem alle hoffen, dass er einfach in der Mannschaft gut ankommt.
Ja. Sehr interessante Einschätzung, Marlon. Dann nehmen wir den Faden da mal direkt auf oder den Ball. Viel ist nicht anders, sagt Marc. Das ist auch mein Eindruck gewesen. Also dieses 2-2 in Frankfurt war für mich ein typisches Spiel des FC, so wie wir die schon etliche Male haben sehen dürfen, können, müssen in dieser Spielzeit. Ja. Machst vieles richtig, spielst überhaupt nicht schlecht, hast trotzdem natürlich deine Unzulänglichkeiten, gerade im Defensivverhalten, deswegen liegst du auch 0-2 zurück, kommst aber dann wieder zurück. Also die Moral ist intakt, also typisches Kwasniok-Spiel. Gut, er hat 4 Veränderungen, glaube ich, vorgenommen. 4 waren es, ne? In der Startaufstellung bei Hussein Basic war ich so ein bisschen irritiert. Habe ich jetzt nicht so direkt verstanden. Hat für mich auch jetzt nicht die tolle Leistung gebracht. Aber gut, das ist diskussionswürdig. Aber ansonsten, ne, viel war nicht anders, Maler.
Ja, dass er ein bisschen was personell macht, habe ich mir ehrlich gesagt im Vorfeld gedacht, weil wenn du so als in Anführungsstrichen neuer Coach an der Seitenlinie stehst, dann erwarten natürlich auch alle, dass vielleicht ein bisschen was passiert. Wenn er jetzt mit der gleichen Startelf sozusagen losgelegt hätte wie Kwasniok anderthalb Wochen vorher, dann hätten wahrscheinlich viele schon gesagt, ja, was ist das jetzt? Ja, insofern, er konnte ja auch ein bisschen was ändern. Er hatte ja auch Rückkehrer, Sebolonsen und Co. Insofern war mir schon klar, dass da ein bisschen was passiert. Kaminski, den er ja dann eher so auf die Zehnerposition dann ein bisschen gezogen hat, das hat mir gut gefallen. Das hat Kwasniok ja, bin mir jetzt gar nicht sicher, Marc, kannst du auch ein bisschen helfen, mal gemacht, aber ich glaube auch in den meisten Spielen nicht. Ne? Das so ist es, glaube ich. Ne?
Das war zum Schluss, also in den letzten zwei, drei Spielen, wo es personell so eng war, dann haben sie ja mal genau, auf so ein 4-2-3-1 umgestellt und da war Kaminski dann Zehner. Jetzt hat er so, ich würde ihn komplett Freigeist nennen. Also der hat mal in der Dreiersturm links gespielt, dann hat er im Mittelfeld links gespielt, dann hat er mal ein bisschen hinter den zwei Spitzen, über die wir auch mal sprechen können, dass Elmala zweite Spitze gespielt hat. Also der war quasi überall und ich finde, das hat bei ihm ganz gut funktioniert, weil er diese Freiheit hatte, sich einfach so bewegen zu können, wie er es für richtig erachtet hat.
Ich finde, das tut ihm gut, ne? Ich finde, du merkst irgendwie, dass er mehr Räume manchmal auch kriegt. Du siehst es beim 1-2. Da macht das natürlich hervorragend, technisch ganz brillant. Ich finde, da hast du auch gesehen, was er kann und was er vor allen Dingen technisch auch für ein Spieler sein kann. Für den FC unfassbar wertvoll. Für mich vielleicht, klar, ist halt Elmala mit seiner Quote, aber für mich vielleicht Kaminski immer noch sogar der wertvollste Spieler in dieser Saison. Auch rein so von seinen Fähigkeiten her, von seinen Fertigkeiten, von seiner Erfahrung, die er dann doch vielleicht auch im Vergleich zu einem Said logischerweise schon hat. Also der kann für mich auch noch das entscheidende Zünglein an der Waage werden in den nächsten Wochen. Ja, aber ansonsten an großen Veränderungen, Cedric hat es ganz schön gesagt, ne? Defensiv hast du die gleichen Schwächen gesehen, offensiv, finde ich, hast du die gleichen Stärken gesehen. Und insofern war nicht wirklich viel anders. Was wichtig war, die Mannschaft hat wieder mal Mentalität bewiesen, wieder mal Willen bewiesen und der ist alles andere als verloren gegangen. Ne? Das ist natürlich entscheidend, gerade im Abstiegskampf. Ich glaube, daran siehst du auch als Fan und auch als Experte, als Journalist, dass die Mannschaft weiterhin lebt, dass sie an sich glaubt. Aber ich finde trotzdem, René Wagner muss es irgendwie hinbekommen, defensiv da nochmal ein bisschen Stabilität reinzubringen. Ich weiß, das ist schwierig, das sind nicht mehr viele Spiele, aber vielleicht kriegt das jetzt hin und hat das Glück, im Gegensatz zu Lukas Kwasniok, dass er jetzt mal die letzten Wochen mit der gleichen Verteidigung spielen darf und kann, dass sich da keiner mehr groß verletzt, dass es keine Sperren oder Ausfälle mehr gibt. Ich glaube, das würde der Mannschaft richtig gut tun, wenn du das jetzt wirklich mal so durchziehen kannst. Ne? Simpson Tuesday war ja spontan dann doch nicht dabei. Den hätte ich sonst eigentlich in der Startelf erwartet tatsächlich, nach der abgesessenen Sperre auch. Da müssen wir nochmal gucken, ob sich das nächste Woche ändert. Aber ja, im Prinzip, es war ein sehr ordentliches Auswärtsspiel. Es gab ein paar Änderungen. Es gab jetzt taktisch nicht das große über den Haufen werfen. Aber ich glaube, das kannst du auch von einem Ex-Co-Trainer, der dann jetzt da ist, auch nicht erwarten. Insofern war das für mich im Großen und Ganzen erstmal rund für den Start. Aber sie brauchen jetzt einfach einen Heimsieg.
Marc, wie Jussi kann man auf jeden Fall noch dazu sagen. Also der Jamai sollte definitiv in der Startelf stehen. Das hat man beim Abschlusstraining noch gesehen. Da gab es so ganz zum Schluss haben dann dieses klassische, lass noch ein paar Freistöße schießen. Dann gehen die Spieler aus der A-Elf dann zum Kopfball und da waren alle drei Innenverteidiger, Vandenberg, Özkacar und eben Simpson-Pusey dabei. Das heißt, die haben auf jeden Fall wegen dieses Ausfalls noch kurzfristig ein bisschen was verändern müssen. Ich gehe davon aus, dass Thielmann deswegen reingekommen ist und Sebolonsen zurückgezogen wurde. Aber so war man, finde ich, dann auch zumindest flexibel, weil man sich von vornherein den Plan B zurechtgelegt hatte. Wenn das mit der Dreierkette nicht funktioniert, stellst du auf einem variables 4-4-2 oder 4-3-3, da kam dann wieder Kaminski ins Spiel, da finde ich zumindest, hat Wagner dann, nachdem man gemerkt hat, okay, das geht 20 Minuten gar nicht, dann gut reagiert und gesagt, okay, da müssen wir was anders machen.
Wie schaust du ansonsten aufs Personal, Marc? Also werfen wir so ein paar Namen rein. Gut, Elmada, da spreche ich ständig drüber. Ich finde, der hat ein super Spiel gemacht. Aber zum Beispiel mal so andere Personalien, so Hüseyin Basic zum Beispiel, dass er jetzt auch hat spielen können. Aber nimm gerne auch nochmal so zwei, drei andere deine Einschätzung zum Personal des 1. FC Köln in der derzeitigen Situation.
Ja, wer sind jetzt die Leute, auf die es ankommt? Ne? Genau, das würde mich auch interessieren.
Ja, also zunächst einmal zur Frankfurter Leistung würde ich auch sagen, Hüseyin Basic hat mich überrascht und ich finde, er hat das Vertrauen in dem Moment, was heißt nicht zurückgezahlt, aber man hat ihm einfach angemerkt, dass er ganz wenig Spielpraxis hat, der hat sich ganz wenig getraut. Und das ist dann etwas, was du in den nächsten Wochen brauchen wirst. Du brauchst Spieler, die mutig sind, die auch am Ball mal bereit sind, ins Risiko zu gehen, mal wirklich vielleicht auch einen riskanten Vorwärtspass zu spielen. Das hat er alles gar nicht getan. Deswegen glaube ich nicht, dass Hüseyin Basic in den nächsten Wochen eine zentrale Rolle spielen wird. Wer mir gar nicht gefallen hat, ich sage jetzt böshaft, oder nicht boshaft, aber es ist einfach so, einmal mehr ist Christopher Lund auf der linken Seite. Nicht, dass er viel falsch macht über die 90 Minuten, aber er hat immer mal wieder die ein, zwei Momente, in denen er im Zweifel auch ein Spiel mitverliert. Das ist, er hat schon leider ein paar Spiele mit verloren durch seine Fehler und das war jetzt in Frankfurt fast auch wieder so. Also er ist bei beiden Gegentoren mit drin und hat ein paar technische Mängel gehabt, bei denen ich denke, boah, das darfst du dir auf Bundesliga-Niveau nicht erlauben. Auf die
Seite nicht zu, ne?
Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass, und da kommen wir jetzt wieder zu der Frage, wer könnte in den nächsten Wochen eine große Rolle spielen? Ich hoffe sehr auf Castro Montes. Ich finde ihn einen der technisch besten Spieler im Kader, mit den besten Flanken, die du auch brauchen wirst, wenn du Reggie Ache vorne drin hast. Ich könnte mir vorstellen, dass er, wenn er denn fit ist und wenn er muskulär durchhält, zumindest 60, 70 Minuten, dass er jetzt gegen Bremen dann schon spielen wird auf der linken Seite. Denn ich glaube, so einen brauchst du, genauso wie im Zentrum. Auch wenn er keine gute Saison bislang spielt, aber Johannesson kann auch diese Pässe spielen, die du dann auch irgendwann mal brauchst. Entweder hinter die Kette oder scharf in eine Schnittstelle rein. Gegen Bremen, gegen Pauli, die jetzt Frankfurt hat 66% Ballbesitz gehabt. Na, da hast du eher auf Konter gesetzt, aber jetzt zu Hause gegen Bremen wirst du über 50% Ballbesitz haben und da brauchst du Spieler, die in der Lage sind, das Spiel auch mal zu machen, technisch sauber zu spielen, Ideen zu haben. Und mit Verlaub, das sind Hüseyin Basic und Lund, sind es einfach nicht.
Mhm. Dann,
was ich noch kurz gerne mit reinwerfen würde, wenn ich ja darf. ich mach's kurz. Du hast gerade schon so ein bisschen, oder Marc, wir haben ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, der Friedhelm-Geist, ne, der schwebte ja schon wieder so ein bisschen drumherum, bevor wir jetzt auf die nächsten Themen kommen, würde ich gerne noch mal kurz auf diese Wagner Friedhelm Funkel-Geschichte schauen, weil ich sehe so ein bisschen die Gefahr, und das ist das, was mich aber auch gleichzeitig beim FC immer so stört, auch am Umfeld, ein bisschen bei den Fans, wenn jetzt das nächste Heimspiel schief geht, ja, du gewinnst nicht oder sagen wir mal, du verlierst sogar im Worst Case. Glaubst du, das würde mich auch mal interessieren, dass diese Rufe nach Friedhelm Funkel dann sofort groß werden? Weil ich habe mich vor anderthalb, zwei Wochen, als Lukas Kwasniok gehen musste, auf der einen Seite gefragt, ja, vielleicht muss es jetzt sein, ne? Es ist jetzt vielleicht an der Zeit, dann doch den Hebel zu ziehen, den Trainer zu wechseln, Lukas Kwasniok zu entlassen. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, um Gottes Willen, jetzt fangen sie wieder da an, wo sie jedes Jahr stehen. Der Trainer geht, jemand anderes kommt, schafft's nicht. Dann kommt Friedhelm Funkel, rettet die ganze Geschichte und dann bist du im Sommer schon wieder bei Null. Und ich denke mir jedes Mal, es kann doch nicht wahr sein, dass der FC da immer so auf der Stelle tritt, nicht vorankommt, immer wieder Friedhelm Funkel anrufen muss, der vielleicht auch eines Tages mal sagt, Jungs, ganz ehrlich, schön, dass er immer an mich denkt und dass er mich so mögt, aber ich habe jetzt auch einfach irgendwann mal keine Lust mehr, meine Frau macht Stress, ich bin alt genug, ich möchte Tennis spielen, ich möchte meine Ruhe haben und dann kommt schon wieder dieser Anruf und der FC steht jedes Jahr an derselben Stelle, ob in Liga 2 oder in Liga 1. Wie siehst du das?
Also erstmal glaube ich, dass der Friedhelm auch, also so 3-4 Wöchelchen und nochmal ein bisschen was mitnehmen und dann wieder als Retter gefeiert werden, das gefällt dem schon, ne? Also das taugt dem schon.
Wenn es klappt,
bis jetzt klappt es. Prinzipiell aus FC-Sicht hast du recht. Ich glaube deswegen, dass die glauben an René Wagner. Natürlich haben die im Hinterkopf, wenn das nicht gut geht, haben wir hier in Anführungsstrichen nur den Co-Trainer zum Interimstrainer gemacht und könnten nochmal, Klammer auf, mit Armin Reutershahn hat man schon einen langjährigen Funke-Co-Trainer ins Trainerteam geholt, Klammer zu. Aber ich finde, diese Kombination gerade aus einem nahbaren, ruhigen Cheftrainer, jung, mit einer, ich glaube echt, einer ganz spannenden Vita. Ich glaube, die Kombination dann mit einem ganz erfahrenen, über 1200 Spieler als Co-Trainer Reutershahn an der Seite, die finde ich interessant und wieso soll das nicht funktionieren? Also wir haben auch andere Beförderungen in der Vergangenheit in der Bundesliga gesehen, in ganz jungen Jahren, die dann funktioniert haben. Und dann nimmt man jetzt nur Danny Röhl gerade in Glasgow, der sich in so eine Position hochgearbeitet hat. Also wir werden immer wieder sehen, dass Co-Trainer es zum Cheftrainer schaffen. Warum soll es jetzt vielleicht nicht beim FC funktionieren? Und ich gucke jetzt erstmal wirklich nur auf dieses Spiel gegen Bremen, weil ich glaube, dass das für ganz viele der Schlüssel sein wird, wenn du da 0-5 baden gehst. Gut, dann reden wir nochmal in einer Woche über andere Dinge. Aber ich glaube, wenn du nach Frankfurt jetzt wieder eine gute Leistung bringst, dann glaube ich, dass er diesen Turnaround schaffen kann.
Ja, ich finde es total spannend, weil da liegt gerade so viel drin, eben auch für den ersten FC Köln und natürlich für René Wagner persönlich. Du hast gesagt, er ist sehr beliebt bei den Spielern. Was genau macht ihn so beliebt? Ich könnte mir vorstellen, die Kommunikation ist einfach eine bessere, weil das ist ja auch was ganz Wichtiges als Trainer, dass du, weil Ahnung haben die vom Fußball im Zweifel alle, aber dass du deine Idee gut an die Jungs bringen kannst, dass du empathisch bist, dass du dich vielleicht im richtigen Moment auch mal zurücknimmst, dass du den einen ein bisschen streichelst, den anderen so ein bisschen mehr ziehst. Auf die Dinge kommt es ja am Ende an und das scheint er gut zu können, sagst du, ne?
Ja, also so wirkt es aus der Mannschaft heraus auf jeden Fall. Ich fand es spannend, ihn so jetzt in diesen ersten zwei Wochen mal zu sehen, wie er sich auch nach außen hin entwickelt. Ich hatte das Gefühl, bei der ersten Mixed Zone, als er gerade befördert wurde, war er noch sehr nervös. Und nach dem Spiel, ihn aus der Pressekonferenz zu sehen, man hatte wirklich das Gefühl, wie so ein bisschen was von ihm abgefallen ist. Da sah man auch mal so ein entspanntes Lächeln. Natürlich hat er nicht gewonnen, aber ich glaube, er wusste schon, okay, jetzt haben ein paar Dinge funktioniert. Man merkt bei den Spielern, dass die kennen den entweder schon seit dieser Saison oder einige kennen ihn ja noch aus der alten Zeit unter Baumgart. Und ich glaube, dass er zumindest als Co-Trainer sehr genau wusste, wie er mit den Spielern umzugehen hatte. Er konnte ihn in den Arm nehmen, war auch mehr Freund als Chef. Jetzt muss er diesen Balanceakt finden, dass er halt auch mal unangenehme Entscheidungen treffen und kommunizieren muss. Aber ich glaube, dass gerade die Kommunikation auf eine ganz ruhige Art und Weise eine Stärke ist. Das hat man auch während des Spiels gesehen, wie er gecoacht hat. Er hat ganz viele Spieler zu sich geholt und mit denen im 1 zu 1 gesprochen, anstatt viel zu gestikulieren, viel reinzurufen, viel Nervosität vielleicht auch zu erzeugen. Und ich glaube, da hat er versucht, mehr auf die ruhige Art und Weise die Spieler bei sich zu halten, und ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert.
Ich glaube, es ist ja auch ein feiner Unterschied, wenn jemand in der Kommunikation etwas anders ist als sein Vorgänger. Ne? Gar nicht irgendwie jetzt wertend oder böse gegenüber Lukas Kwasniok gemeint, aber René Wagner ist natürlich ein ruhigerer Typ, ein bisschen besonderer Typ. Ne? Du hast die PK gerade angesprochen. Ich hatte ihn ja danach auch noch im Interview bei Sky zum ersten Mal. Da hatte ich auch kurz so den Eindruck, dass er so, ich sag mal, mit einer sympathischen Nervosität so zu mir gekommen ist, ne? Und die war aber dann auch relativ schnell eigentlich weg. Und dann hat er wirklich sehr straight, sehr geradeaus.
Die haben ja viele, wenn sie zu dir anrufen müssen, diese sympathische Nervosität.
Ja, das hoffe ich doch, dass sie die haben, ja. Aber nein, ich gebe mir ja immer Mühe. Ich finde, ich habe ihm jetzt auch keine fiesen Fragen gestellt. Klar ging es auch um Said Elmalla. Ich finde, das hat er aber mit sehr ruhiger, guter Antwort dann auch gemeistert, auch in der PK, also über Said Elmalla gesprochen hat, da hat er ja sofort auch uns Journalisten so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, ne, und hat direkt gesagt, ja, wenn der nicht spielen würde, dann würden wir uns, glaube ich, keinen Gefallen damit tun. Hat die Fans damit so ein bisschen beruhigt, also das hat er sich vorher natürlich schon genau überlegt, was er dazu sagen wird, wenn das kommt, das ist ja klar. Aber ich finde, er hat das gut gemacht, er hat das souverän gemeistert und ja, wie Markus gerade gesagt hat, so die Art und Weise, der Umgang, ich habe auch nochmal mit zwei, drei Jungs sprechen können jetzt kurz, beziehungsweise schreiben können nach dem Spiel und die haben auch gesagt, du, alles in Ordnung, super angenehm, passt gerade, ist was anderes und genau das tut uns gerade gut und das hat mir auch nochmal bestätigt, dass das, so wie Marc das auch richtig gesagt hat, bei der Mannschaft, glaube ich, auch sehr positiv ankam und aufgenommen wurde.
Und ich glaube, dass René Wagner auch jemand ist, der sich auch gerne mal mit den Experten in Sachen Kommunikation aus dem ersten FC Köln, aus der Presseabteilung oder anderen Beratern, wie auch immer, mal hinsetzt und sich eben auch solche Dinge überlegt. was sage ich wann wie, was sage ich vielleicht nicht. Etwas, wo man ja bei Lukas Kwasniok dachte, ja, da hat man sicherlich auch versucht, aber das war dem jetzt vielleicht jetzt auch irgendwo egal. Der hat dann doch immer sein eigenes Ding gemacht. Da glaube ich, kann man mit René Wagner kommunikativ etwas strategischer nach vorne gehen, dass er sich selber nicht immer so diese Nebenkriegsschauplätze aufmacht und allein das würde ja
bei. Ja, dann ist auch nicht der Typ für.
Ja, eben. Und das würde ja schon mal so ein bisschen wohltuende Ruhe in diese Nummer reinbringen. Weil, ne, Marc, gerne mal so deine Einschätzung. Ich glaube, du hattest hier und da auch mal so ein bisschen höheren Puls. Das sind ja so Dinge, bei allem Fußballerischen, was du da eben auch richtig gemacht hast in dieser Spielzeit, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, diese ganzen Diskussionsthemen, diese selber aufgemachten Baustellen aufgrund von zum Teil etwas wirr wirkenden Aussagen, das hat dich doch zum Teil auch ein bisschen umtrieben, oder?
Also du wusstest ja einfach nicht, was du bekommst bei einer Pressekonferenz. Es gab Pressekonferenzen, bei denen ich ihn geliebt habe, weil ich dachte, jawohl, du lieferst uns hier gerade mehrere Absolut. Schlagzeilen, du lieferst uns hier gerade wirklich bildhafte, gute Erklärungen für Dinge, die passieren. Und manchmal dachte ich nach Pressekonferenzen großartig und manchmal habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich dachte, wie kann es sein, dass du dich gerade so in deinen Ausführungen verlierst? Und die Pressesprecherin neben dir immer kleiner wird, weil sie denkt, um Gottes Willen, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ja. Es gab ja die ganz kuriose Situation rund um Said Elmala vor ein paar Wochen, als Kwasniok selbst schon anmoderiert hat mit dem Satz, wenn ich das jetzt sagen würde, dann würde die Pressesprecherin Schnappatmung kriegen. Und dann sagte sie, ja, bei dem ein oder anderen Wort, ich bin nicht kurz zusammengezuckt. Aber hat Kwasniok trotzdem weitergeredet. Und das ist, ich glaube, das sind die Momente, in denen du ihn nicht kontrollieren konntest, wirklich, indem er vielleicht auch selbst irgendwie seinem Impuls nachgegeben hat, anstatt sich kurz zurückzunehmen. Aber ganz ehrlich, nach dem Spiel in Frankfurt, nach der Pressekonferenz in Frankfurt, ist Lukas Kwasniok der unkomplizierteste Mensch auf einer PK, den ich je erlebt habe. Denn was Albert Riera da abgezogen hat, das ist pure Comedy. Das ist einfach nur der absolute. Das habe ich nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das war der pure Wahnsinn.
Ruf, ein bisschen exotisch zu sein auf PKs.
Marc, hast du recht? Hast du recht, aber das war nicht das erste Mal. Das macht er ja seit Tag 1. Er hat ja auch eine Wahrnehmung vom Spiel seiner Mannschaft ständig. Also in jedem Spiel ist Frankfurt besser. In jedem Spiel hat man irgendwie die Dominanz auf dem Platz gehabt. Und das zieht sich ja so durch. Und dann denkst du zum Teil, der sieht ja andere Spiele, aber wir wollen ja nicht abdriften. Aber das ist tatsächlich, da hast du absolut recht, jemand, der dann nochmal so ein Stück weit spezieller ist. Und bei dem es vor Selbstbewusstsein jetzt sicherlich nicht mangelt. Genau, aber das sind die Themen der Frankfurt.
Ich wollte es nur einmal kurz loswerden, weil ich das live mitzunehmen, das live zu erleben, ist wirklich nochmal eine andere Nummer. Das ist die Reaktion an dem Pressekonferenzraum, wo wirklich einige Leute mit Mund offen da standen, großartig.
Ja. Vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz sagen, weil wir können ja jetzt nicht was anteasern, was dann vielleicht der ein oder andere nicht mitbekommen hat. Schilder es mal ganz kurz, da haben wir es kurz mit drin.
Du meinst, wie es so im Pressekonferenzraum dann ausgesehen hat?
Was er gesagt hat und die Reaktion und so weiter.
Es fängt halt damit an, dass er gibt ja Antworten auf Englisch, beziehungsweise die Fragen müssen auf Englisch gestellt werden. Dann diskutiert, es fängt schon damit an, dass er mit den Journalisten erstmal über die Frage diskutiert, eine Minute, weil er eigentlich die Frage am liebsten anders stellen würde, als die Journalisten tun. Dann monologisiert er minutenlang über ein Thema in einer extremen Repetitivität, wiederholt sich ständig, aber driftet auch gedanklich wie so ein Eichhörnchen mal nach links, nach rechts, nach oben und unten ab. Und das ist, du kannst ihm ganz schwer folgen. Und es ist einfach, also mehr als Comedy. Ich kann es nicht anders beschreiben. Du hast Menschen im Raum gesehen, die einen Kopf geschüttelt haben, die einfach nur gestarrt haben. Manche haben einfach nur gelächelt, sich abgedreht, Hand von Mund und um Gottes Willen, was passiert hier? Danach stehen Journalisten zusammen und unterhalten sich und also die Frankfurter Kollegen und denken, was ist hier eigentlich gerade passiert? Warum kann ich nicht eine einfache Frage stellen und eine einfache Antwort kriegen? Und René Wagner saß daneben bei einer Pressekonferenz, die über 20 Minuten lang dauerte. Er hatte, glaube ich, einen Redeanteil von 2 Minuten. Der Rest war Riera im absoluten Monolog. Wahn. Es war toll mit anzusehen. Machen wir mal was anderes.
Vielleicht kann man so ein Best-of-PK mal machen mit Kwasniok, Riera und Thorsten Legert. Aber gut, das ist was für die Kollegen von Fums oder Bums. werden wir wieder FC-lastig, darum geht's hier. Marc, vielleicht mal kurz schon auch der Vorausblick auf Bremen, aber auch gerne auf die nächsten Spiele. Wie sähe deiner Meinung nach die ideale FC-Aufstellung aus? Mit Schwäbe im Tor und dann in welcher Positionierung, mit welchem Personal, wenn du es dir aussuchen durftest, wenn du René Wagner wärst?
Und da müssen wir auch über Seidel Maler sprechen. Ne?
Okay, dann. Grundformation 3-4-3. Hinten Vandenberg, Simpson Pusey und Cenk. Rechte Schiene Sebulonsen. Im Zentrum Johannesson und Martel. Und links Castro Montes. Und vorne die drei, die jetzt auch gespielt haben. Kaminski, Elmala und Ache. Was ich spannend fand in Frankfurt, ist, dass Ache eher auf der rechten Seite gespielt hat. Elmala auf der 9 und Kaminski, so, ja, so dieser fliegende links 10, wie auch immer. Und tatsächlich Ache auch hinter Elmala positioniert war. Das heißt, er derjenige, der den Ball sichern, ablegen und dann den Raum schaffen sollte für Elmala. Fand ich einen anderen Ansatz, fand ich spannend. Ich mag Elmala so auf der linken Seite, wenn er dann ins Zentrum kommt, aber wenn sich das einspielt, kann das eine gute Möglichkeit sein, für den FC dort ein bisschen variabler zu sein. Ich glaube, du hast mit allen dreien vorne schon die Chance, sehr variabel zu spielen. Für mich geht es darum, dass du in der Dreierkette mit Simpson Pusey einen hast hinten, der die Bälle rausspielen kann, mit Johannesson, der die Bälle nach vorne tragen kann, mit Castro Montes, einen, der gute Flanken, aber der auch nicht so eindimensional spielt wie ein Thielmann, ein Lund, ein Sebulonsen. Das heißt, da brauchst du ein bisschen Kreativität, deswegen würde ich so ins Spiel gehen.
Wir haben jetzt Dienstagmorgen und noch ist nicht ganz hundertprozentig klar, was so mit Zeit Elmala Richtung Wochenende ist, ne, wie es aussieht. Ich weiß nicht, Marc, bei dir, wie es da ausschaut, was du gehört hast, aber ich habe jetzt nochmal eigentlich gestern eher die Vibes gespielt bekommen, dass da nichts Schlimmes passiert sein sollte. Es gab ja auch Untersuchungen. Ich gehe davon aus, dass er am Wochenende wieder spielen kann. Wie siehst du das?
Ja, also uns hat man auch nur wissen lassen, dass es keine strukturelle Verletzung ist, dass man von Tag zu Tag schauen wird, wie die Schmerzbelastung ist. Aber dass man eigentlich davon ausgeht, dass er spielen kann. Und davon gehen wir jetzt mal alle aus.
Was ich noch einwerfen möchte gerne an dieser Stelle, wo wir gerade über Said gesprochen haben, ich habe gestern auch nochmal reingehört, das vielleicht so ein bisschen von Sky-Seite. Es gab ja gestern bei Twitter, du wirst es vielleicht auch gesehen haben, Marc, den einen oder anderen, der geschrieben hat, Said Elmala hätte jetzt eine Einigung mit Brighton and Hove Albion erzielt. Kann ich so nicht bestätigen. Gibt nach meinen Infos, nach unseren Infos nach wie vor keine Einigung mit irgendeinem Verein, sondern es ist weiterhin völlig offen. Wohin er wechselt, wenn er wechselt, das kann ich nochmal eben einschieben. Und der FC ist ohnehin, das habe ich mir auch nochmal sagen lassen, gewillt, die Sache jetzt nicht so schnell voranzuschieben, weil sie wissen ja noch gar nicht, was passiert. Vielleicht wird er ja doch noch zur Weltmeisterschaft berufen, ne? Spielt da plötzlich auf einmal richtig auf. Wir wissen ja alle nicht, Julian Nagelsmann, der kann ja immer noch mal zu verrückteren Entscheidungen dann vielleicht auch geneigt sein, ne? Wie wir wissen. Das kann passieren. Es kann passieren, dass er in den letzten Spielen jetzt nochmal 5 Tore drauflegt, im Best Case. Also ich glaube, er kann seinen Marktwert auch nochmal deutlich steigern und das weiß der FC natürlich auch und deswegen unsere Info, meine Info, die wir gestern zugespielt bekommen haben, ist nochmal ganz klar, nein, da gibt es überhaupt noch keine Entscheidung gerade. Der FC hat da noch die Ruhe, weiß, was er will und so ist unser Stand. Marc, kannst gerne was reinwerfen, wenn du möchtest.
Deckt sich mit dem, was wir hören, dass der FC zumindest da keine Eile hat in der Entscheidung, aus genau den Gründen, die du auch nennst. Ich glaube, was die Nationalmannschaft angeht, ich glaube, Julian Nagelsmann wird mittlerweile ein bisschen trotzig. Ich glaube nicht mehr, dass er da große Veränderungen vornehmen wird. Ich glaube, der wird aus reinem Trotz alleine schon so einen Leroy Sané mitnehmen. obwohl es wenig Argumente in meinen Augen, also müssen wir aber jetzt nicht drüber reden, aber deswegen glaube ich,
Thema,
dass El Mala nur noch geringe Chancen haben wird, außer er explodiert jetzt nochmal. Und genau deswegen will der FC ja auch da jetzt keine große Entscheidung herbeiführen. Du weißt, vertraglich ist alles bekannt. Der FC hat keinen Druck. Der Spieler hat in den letzten 1-2 Monaten mit seiner Familie zusammen eine Grundentscheidung, glaube ich, getroffen, die in Richtung Wechsel geht. Aber auch nach unseren Informationen nichts, was jetzt super dringend gerade unter den Fingernägeln. Wie sagt man? Drückt? Nee, keine Ahnung. Anyway, brennt. Ihr wisst, was ich meine.
Drückt, brennt, ja.
Brennt, ja. So, genau.
Genau, ja, wird spannend zu beobachten sein, denn das ist ja so ein Thema, was ja gerade parallel läuft bei jedem Verein. Wir haben Mitte April, in einem Monat ist die Saison vorbei, dann geht's schon in die Sommervorbereitung. Das heißt, jetzt laufen wir auf Hochtouren, auch schon die Gespräche hinter den Kulissen. Mit wem geht's in die neue Saison? Wem will man abgeben? Wer kommt vielleicht auch dazu? Deswegen, ich habe jetzt hier gerade mal die Schalker-Legende, Willi Schacht, Aufstiegskapitän, ja. Der Schalker-Aufstiegsmannschaft von 1991.
Moin.
Und Didi, du kannst nicht bestätigen, dass Edin Dzeko mit dem Gedanken spielt, zum 1. FC Köln zu kommen im Sommer.
Keine Gedanken, so. Gut verteufelt.
Aber das Spiel Schalke Köln wird es nächste Saison geben?
Da gehe ich Stand heute von aus, ja.
Okay, du verrätst uns aber noch nicht, in welcher Liga.
Das sage ich lieber nicht.
Mal ganz kurz mit eingeworfen. So, wir machen hier noch
hoffentlich in der ersten.
Ja. Mit 8 Minuten. Jetzt mal im Ernst. Was gibt's da schon hinter den Kulissen, Marc? Hast du da schon irgendwie ein paar Infos, die wir noch nicht haben, mit wem da gerade wie kommuniziert wird, was da in der Mache ist? Weil man muss ja schon auch bei allem Realismus aktuell noch zweigleisig planen.
Ja, und ich glaube, deswegen sind die Planungen für Neuzugänge da auch schon relativ, also zumindest noch sehr überschaubar. Man will erstmal die Klasse sichern und am Ende spielt dann der El Mala halt doch eine sehr große Rolle, weil der FC hat schon auch ein Interesse, ihn zu verkaufen zu einem hohen Preis, weil man weiß, dass man damit Teile des Kaders direkt weiterfinanzieren möchte. Wenn man jetzt mal von dem Case Bundesliga ausgeht, hören wir, dass sie unbedingt Simpson Pusey verpflichten wollen mit der Kaufoption, die sie haben. Bei anderen Kaufoptionen, beispielsweise Lund, ist man sich noch nicht so sicher, aber Kaminski will man ziehen. Cenk überlegt man jetzt gerade, weil er eine gute Entwicklung durchmacht. Also da wird einiges Geld alleine schon nur für die Kaufoption nötig. Aber dann sieht man sich wiederum ganz gut aufgestellt, um den zweiten Teil des Umbruchs zu vollziehen, denn da ist man sich einig, und das hat diese Saison auch schon gezeigt, dass da der große erste Schritt zwar im letzten Sommer gemacht wurde, aber ein großer zweiter Schritt jetzt in diesem Sommer folgen muss, und dafür braucht man Kapital. Ganz einfach, und das Kapital wird El Mala liefern, und bevor man da nicht Nägel mit Köpfen gemacht hat, wird es zumindest keine großen Transfers wie in Vandenberg nochmal geben, da wird sich das eher mal auf die Kaufoption beschränken.
Ich glaube oder bin mir relativ sicher, dass der FC dennoch gewillt sein wird, den einen oder anderen Transfer, sei es hintenrum, sei es ablösefrei, sei es eine Entscheidung transfertechnisch, einzutüten, bevor das mit El Mala groß wird, publik wird. Weil wenn sie 50 Millionen einnehmen. Ich spinne mal ein bisschen rum. Ja, Best Case, sie nehmen 50 Millionen ein. Dann weiß ja jeder Verein, der FC hat 50 Millionen eingenommen. Wenn du vorher vielleicht schon den einen oder anderen eingetütet hast, glaube ich, hast du bessere Chancen in deiner Verhandlungsposition, als wenn alle wissen, die ganze Welt weiß, oh, 50 Millionen für Said El Mala eingenommen, da können wir ruhig nochmal 1-2 Millionen drauflegen bei unseren Forderungen beim 1. FC Köln. Ne? Das ist so die Gefahr, weil wenn so ein Verein dann mal Geld bekommt und so viel Kohle, wie sie für El Mala kriegen, werden sie wahrscheinlich noch nie für einen Spieler bekommen haben. Das ist nochmal eine ganz neue Situation, aber ich glaube, mit Tim Steiten und auch mit Tobias Vierkötter haben sie sich da schon nochmal auch zwei Jungs ins Haus geholt, die ein sehr, sehr gutes Netzwerk haben, die, glaube ich, im Scouting, das höre ich schon, jetzt auch vorangehen und gucken, was kann man machen. Ich glaube, dass Marc hat es auch gesagt, viel Geld geht ja schon drauf für die Kaufoption, die du ziehen musst, dass dann auch ablösefreie Spieler mit Sicherheit eine Rolle spielen könnten oder werden in diesem Suchradius. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass, wenn sie natürlich in der Bundesliga bleiben, das ist die Voraussetzung, sie da wirklich ordentlichen Kader auf die Beine stellen können, auch mit den Jungs, die sie schon haben, aber auch vielleicht noch mit zwei, drei kreativeren Sachen, wie Kaminski kreativ war zum Beispiel im letzten Sommer, die sie dann nochmal in eine ganz gute Richtung bringen werden.
Also ich glaube auf jeden Fall auch, dass sie, weil Kessler dieses Modell jetzt in diesem Sommer auch mehrfach durchgezogen hat, aber letzten Sommer, Kessler mag diese Leihmodelle mit Kaufoptionen, weil es für den Verein einerseits kein großes Risiko ist, aber mit der Kaufoption eine Chance. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch jetzt in diesem Sommer nochmal kommen wird, aus genau dem Grunde, wie du sagst. Wenn du mit den Elmaler-Millionen sofort auf Suche gehst, dann wird es schwierig. Toll. Vielleicht ist das einer der Gründe, weshalb man nicht ganz so glücklich ist, also abgesehen von der sportlichen Situation, dass du die Chance hast verstreichen lassen, dich frühzeitig in eine sichere Position zu bewegen, um bei diesen ablösefreien Spielern früh dran zu sein. Die Chance hast du jetzt einfach gerade nicht, weil du bis zum Schluss oder zumindest noch in den nächsten Wochen wirst zittern müssen. Da hatte man sich vielleicht eher erhofft, früh dran zu sein, um den einen oder anderen Schritt schon frühzeitig zu gehen. Deswegen glaube ich tatsächlich auch an noch weitere Leihgeschäfte, damit der FC da nicht plötzlich mit runtergezogenen Hosen dasteht, weil man überall noch drauflegen muss.
Ja, aber, und jetzt kann man mal das Schlussthema einleiten, könnte ja sein, dass in gut einer Woche mal und wir schon über ganz andere Voraussetzungen sprechen, dann hat der 1. FC Köln mit anderthalb Beinen den Klassenerhalt geschafft, weil man gegen Bremen gewinnt und Pauli gegen Bayern verliert. Ist ja jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass diese Konstellation so kommen könnte und dann hätte man eben entsprechend einen Puffer und hätte da schon eine andere Ruhe. Deswegen lass uns doch gerne auf das Spiel am kommenden Wochenende schauen. Bremen, klar, vom Papier her, du spielst zu Hause, musst du das Ding ziehen. Das ist die Erwartungshaltung aller, glaube ich, im Stadion. Aber Bremen hat zuletzt auch immer mal wieder Ergebnisse eingefahren. Auch zum Teil, wo man eben nicht zwingend mit gerechnet hat. Ich finde, Daniel Thiem macht da einen super Job, holt raus, was rauszuholen ist, ist auch ein total smarter Trainer. Und die rechnen sich natürlich auch so ein Stück weit was aus. Und Marc, das hast du auch gerade gesagt, der FC muss da das Spiel machen. Inwiefern wird es ein Spiel mit ordentlich Puls?
Also Puls auf jeden Fall. Ich glaube, ganz wichtig wird in dem Fall das Publikum sein, weil man in dieser Saison schon mehrfach gemerkt hat, was in Köln möglich ist, wenn die Zuschauer von der ersten Minute an da sind.
Ja, muss kurz unterbrechen. Hier kommt ja nicht
klar.
Gestern. Guten Morgen. Genau. Olaf
Thon. Guten Morgen.
Meister.
Guten Morgen.
Ist jetzt hier gerade reingekommen. Ganz kurz, wir sind hier gerade bei der Frage, wie der 1. FC Köln gegen Bremen spielen wird am Wochenende. Das 6-Punkte-Spiel.
4-0.
Für den FC.
Ja.
Ja,
damit ist das alles ist eine Ansage.
Ja. Da muss ich auch gar nichts anderes mehr sagen.
Nee, man kann übrigens auch gerade FC-Legenden wie zum Beispiel Pierre Lebarski und eben auch Olaf Thon im Kino sehen, ne?
Ja.
Ein Sommer in Rom.
Die 90er 11 und kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, gut. Also das vielleicht nochmal für die Nostalgie.
Aber da muss ich ja kurz fragen, was sagt denn der Weltmeister von 1990? Schalke und Köln nächstes Jahr in der ersten Liga zusammen?
Das wäre schön. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
Ja,
dann machen wir mal so.
Strich drunter.
Tschüss. Danke, Olaf, danke. ja, mega, wenn du da alles reinholst heute.
gleich kommt noch Rudi Völler. Nein, den haben wir nicht. Nee, Entschuldigung, also nochmal bitte. Bremen steht vor der Tür.
Ja, es wird ein emotionales Spiel. Es wird für den FC ein Spiel mit sehr großem Druck. Ich glaube, alleine deswegen war es schon gut, dass man das erste Spiel in Frankfurt bestritten hat, dass man sich ein bisschen eingrooven konnte mit dem neuen Trainer und dass man jetzt hoffentlich sich dann mit den richtigen Lehren gut auf Bremen vorbereitet. Ich bin sehr gespannt, weil es dann wiederum ein ganz anderes Spiel für Wagner sein wird, weil er seine Mannschaft auf Ballbesitz einstellen muss. Da muss er die eigenen Ideen auch im letzten Drittel haben und kann in Anführungsstrichen nicht alleine auf Konter- und Umschaltsituationen setzen. Ich glaube aber, dass der FC eine Riesenchance hat und sich dessen sehr bewusst ist. Und ich glaube, dass, ja, wie gesagt, dieser Mutmacher Frankfurt das Ganze nochmal ein bisschen befreiender machen kann, sodass der FC vielleicht nicht 4-0, aber mein Tipp ist 3-1 gewinnen wird.
Aber wenn der Olaf Thon recht hat, dann, mein lieber Scholli, müssen wir einen Kasten Bier, glaube ich, nach Wobunter. Mal ab Gelsenkirchen, ich weiß es nicht, rüberschicken. Ja.
Dann zum Schluss noch deine Einschätzung. Ja. Was sehen wir am Wochenende, Marlon?
Ja, ich glaube, wir werden schon ein Spiel sehen. Marc hat es gesagt, wo sich beide Mannschaften darüber bewusst sein werden, worum es geht. Oft, wenn es solche Spiele sind, ist es eher kein Schützenfest, sondern ist es oft ein eher vorsichtiges erstmal Abtasten. Man will keine Fehler machen, Spiel. Ich hoffe trotzdem, dass der FC sich darüber bewusst sein wird, dass er, Marc hat es ja auch gesagt, zu Hause spielt, die Fans mitnimmt, dann aber auch mal offensiv sich was zutraut. Ich glaube, dass René Wagner ihn das auch einimpfen wird, dass es ein Heimspiel ist, dass sie vorangehen müssen, dass sie Fußball spielen müssen auf ihre Art und Weise. Und dann wird es vor allen Dingen entscheidend sein, nicht nur offensiv die Fans mitzunehmen, sondern defensiv endlich mal etwas stabiler zu stehen, die Wege mitzugehen. Ne, wir haben gerade nochmal die linke Seite von Lund auch angesprochen, zuzukriegen, die wichtigen Zweikämpfe zu gewinnen und dann vielleicht mal zu Null zu spielen. Das würde ich mir mal wünschen. Oder maximal einen Gegentreffer zu kriegen, damit du mit zwei oder mit drei Toren dann endlich mal ein Fußballspiel gewinnst. Ne? Und nicht wieder so ein 2-2 oder 3-3. So viele Achterbahnspiele, die wir schon hatten mit dem FC. Ich glaube, das wird jetzt mal ganz entscheidend sein in dieser Woche, dass du, vorne machst du eh deine Bude. Da mach ich mir gar keine Sorgen. Mit Kaminski, mit Ache, mit Elmala und Co. Du musst hinten die Kiste zu kriegen. Das ist für mich jetzt das Zünglein an der Waage für die letzten Spiele und vor allen Dingen für das Spiel gegen Werder, perfekt, weil dann sag ich, gewinnst du dieses Spiel und dann gewinnst du auch genügend Spiele danach und wirst die Klasse halten.
Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sports.